Come together.
Das Generationengespräch. Gemeinsam mit jungen Menschen und SeniorInnen sprechen wir über die verschiedensten Themen.
Herzlich willkommen zu Come Together, der Sendung hier bei Radio OKJ, in der wir über Erfahrungen sprechen. Nicht nur einfach so, sondern in der Generationen Menschen an verschiedenen Punkten im Leben Erfahrungen miteinander austauschen können. Ich möchte heute in dieser Sendung mit einer für mich sehr besonderen Person sprechen und auch mit einem sehr besonderen Thema anfangen, über das wir heute reden, nämlich das, was wir hier den ganzen Tag machen. Journalismus, Nachrichten und Informationsvermittlung. Ich habe mir als Gesprächspartnerin dafür, das auch als Disclaimer, meine eigene Tante ausgesucht, Angelika Verhülst. Angelika Verhülst, im Ausland beschäftigt, in Brüssel, sehr lange, seit den frühen 70er Jahren. Und Angelika, ich darf dich nicht nur duzen, ich darf dich auch in dieser Sendung begrüßen.
Hallo David.
Was mich jetzt zuallererst mal interessieren würde, ist, wie bist du denn dahin gekommen zu diesem Job, dass wir mal einen Vergleich haben, wie das läuft?
Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen und habe aber Sprachen dann anschließend gelernt. Das heißt Englisch, Französisch, Spanisch. Und dann wollte ich ins Ausland und dann habe ich mir so kleine Jobs gesucht. Immer so halbjahresweise, um meine Sprachen zu vervollständigen, weil es ganz einfach kein Erasmus gab zu dem Zeitpunkt. Das war in den 60er Jahren. Und so bin ich dann irgendwann auch in Brüssel gelandet. Dort hatte ich mich beworben bei der Zeitung Die Welt und die haben mich eingestellt hier in ihr Redaktionsbüro. Ich wollte ein halbes Jahr bleiben und dann bin ich aber länger geblieben, weil es mir hier gefallen hat. Zu Anfang bei der Welt habe ich vor allen Dingen Übersetzungen gemacht, weil hier ja alles entweder Französisch, Englisch oder in einer anderen EU-Sprache vonstatten ging. Und ich habe dann angefangen, auch schon ein bisschen Zuarbeit zu machen. Und dann hat Die Welt ihr Redaktionsbüro geschlossen hier in Brüssel und hatte mir angeboten, zurück nach Deutschland zu gehen. Aber mir gefiel es inzwischen hier so gut. Außerdem war ich dann mit einem Belgier verheiratet, dass ich mir einen Job gesucht habe. Und dann habe ich angefangen beim Deutschlandfunk, der zu dem Zeitpunkt Anfang der 70er Jahre ein erstes Büro hier aufgemacht hat. Und es war ein Büro, wir waren zu zweit und die fanden das ganz toll, dass ich vorher schon in der Redaktion gearbeitet habe und ich habe diese Stelle sofort bekommen. Und dann lief das so langsam an. Zuerst mehr oder weniger für Übersetzungen und Sekretariatsarbeiten. Dann anschließend habe ich dann Seminare für Technik gemacht und es nahm halt alles so seinen Lauf. Es war im Grunde mehr oder weniger ein Bürojob.
Würdest du sagen, der Einstieg ist heute leichter als früher? Mein Eindruck ist, er ist halt völlig anders. Und dadurch, dass jeder so viel kann, ist er vielleicht auch ein bisschen schwerer geworden. Dafür gibt es mehr Möglichkeiten.
Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, wie man ausgebildet wurde vielleicht und auf ja, einen persönlichen Charakter oder so, den man hat. Aber ich habe festgestellt, dass also im Laufe der Jahre jetzt mal, wie gesagt, seit Anfang der 70er bis heute, früher musste ein Journalist nicht unbedingt Abitur haben zum Beispiel. Es gibt da schon Quereinsteiger, die auch ohne Studium, ohne abgeschlossen Studium, die da eben reingekommen sind. Aber es ist schwieriger geworden, glaube ich, denn zum Beispiel, wenn man in eine Journalistenschule geht, die bekannt ist, braucht man Abitur. Wenn man Volontär werden möchte, braucht man meistens auch ein abgeschlossenes Studium. Und von daher ist das heute, glaube ich, nicht mehr so möglich wie damals.
Es ist ganz spannend, weil heute so der Einstieg in den Journalismus ganz oft gar nicht so bürolastig ist, sondern für viele junge Menschen vor allem über Social Media funktioniert. Also da geht's los, da wenn man es privat macht, wird man darüber bekannt, aber da entstehen auch einfach erste journalistische Produkte so im Leben eines Menschen. Sprachen als Einstieg haben, glaube ich, ein bisschen an Bedeutung verloren, weil ja Englisch eine viel weltläufigere Sprache geworden ist. Das kann fast jeder und es kann ja auch von den angehenden Journalisten fast jeder. Und da tut das vielleicht nicht mehr so Not, dass man dann noch Sprachmittler hat, die dann darüber reinkommen. Die gibt es mit Sicherheit auch noch, ist aber, glaube ich, ein deutlich auch spezifischerer Job als früher. Wie hieß denn deine Arbeit eigentlich dann ganz am Anfang konkret?
Ich glaube, das wussten wir selbst auch nicht. Ich habe mich immer als Redaktionsassistentin vorgestellt, hatte aber einen Journalistenausweis hinterher, am Anfang einen Technikerausweis, anschließend einen Journalistenausweis, weil man mit einem Technikerausweis in den Institutionen nicht überall hinkam. Und dann wurde so langsam aus mir offiziell ein Journalist oder eine Journalistin. Ja, und dann habe ich dann so langsam habe ich immer mehr auch journalistische Arbeit übernommen. Das heißt zum Beispiel Interviews geführt oder Pressekonferenzen besucht, Zusammenfassungen geschrieben, die O-Töne selbst rausgesucht. Ich habe mich da sehr integriert gefühlt. Dadurch, dass wir immer ein kleines Büro waren, macht eigentlich fast jeder alles. So ist es dann halt. Aber wie gesagt, wenn man ganz zu Anfang geht, dann hatte man ganz präzise Vorstellungen, was ein Techniker ist, was eine Sekretärin ist, was jemand ist für eine Fremdsprachensekretärin, was jemand ist, der nur journalistisch arbeitet. Und zum Schluss hat sich das so ein bisschen vermischt und ich war eigentlich immer mit dieser ganzen Journalistentruppe zugange. Glaube ich, ziemlich als eine der wenigen, die dort so angefangen haben wie ich, denn ich habe ja kein Volontariat gemacht, so wie normalerweise, und habe auch keine Journalistenschule besucht, aber ich habe mich weitergebildet. Das heißt, ich habe viele, viele Seminare und Lehrgänge mehr oder weniger gemacht in Tontechnik, in Recherchearbeit, wie man Interview führt, alles Mögliche. Das hat mir der Deutschlandfunk ermöglicht.
Ich denke, das ist eine Erfahrung, die ja viele Journalisten auch heute noch machen, dass man zu dem Beruf so ein bisschen kommt wie die Jungfrau zum Kinde. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen da drin, weil man ja irgendwie alles so ein ganz kleines bisschen machen muss oder sich in allem so ein kleines bisschen auskennen muss. Und vielleicht ist das auch so die Zeit, wo das herkommt. Über die Details bei dir, wie sich der Job dann auch verändert hat, dahingehend, was er heute ist, reden wir gleich. Aber vorher hast du uns Musik mitgebracht von Norah Jones, Sunrise. Norah Jones, Sunrise, ein Musikwunsch von meinem Gast Angelika Verhülst. Und wir sprechen hier bei Come Together über Journalismus, wie er sich verändert hat in den letzten Jahren. Angelika, du hast eben schon erzählt, am Anfang war es vor allem ein Bürojob, der auch vielleicht technisch irgendwie an bestimmte Gegebenheiten gebunden war. Wie sah das aus in der Zeit?
Wir haben morgens um 9 Uhr angefangen, das fing immer an mit Redaktionskonferenzen und dann wurde geplant, was aus Brüssel kommen sollte und dann lief die Maschine dann so langsam an, aber es gab halt nur eine Möglichkeit pro Tag und zwar nachmittags um 4 bei der Kommission dieses Studio zu bekommen und dann eventuell Radiobeiträge zu überspielen. Ansonsten gab es nur Telefon und die Technik, so wie sie heute ist, davon redete man nicht mehr.
Es ist davon auszugehen, dass das, was in diesem Studio war, irgendwie heute in so eine kleine Aktentasche oder so reinpasst. Das ist natürlich überhaupt kein Thema mehr, dass man an große Räume, Örtlichkeiten oder so gebunden ist. Natürlich ist es schöner, da zu arbeiten, aber erforderlich ist es mit Sicherheit nicht. Also die meisten Leute, die jetzt nur als Reporter unterwegs sind, die tun das ja und sehen nur höchst selten ein Tonstudio von innen. Die haben ein Aufnahmegerät, die haben einen Laptop und das war's. Du hast gesagt, der Deutschlandfunk hat damals dieses Büro aufgebaut. Du hast dieses Büro demzufolge mit aufgebaut. Wie geht das? Normalerweise heute, wenn man nach Brüssel kommt, setzt man sich ja so ein bisschen ins gemachte Nest. Damals herrschte vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung. Was war da zu tun?
Ja, es war ganz witzig. Der Deutschlandfunk hatte 2 Büroräume angemietet und die waren leer. Und da ich ja eine Kündigungsfrist hatte bei der Welt und dann eine Weile im Grunde genommen angestellt war, aber es gab noch gar nichts, habe ich mit denen zusammen das Mobiliar geplant, alles, was notwendig ist, um dieses Büro, habe denen meine Kontakte zur Verfügung gestellt, was journalistische Arbeit anbelangte, weil ich ja die vorher schon hatte. Ich hatte, es war ganz wichtig, heute hat man alles in seinem Telefon. Damals hatte man ein Notizbuch und eine Agenda mit den wichtigen Nummern, die man dann angerufen hat, denn es gab auch noch keine Handys, es gab eigentlich ja nur Festnetztelefon.
Oh, Kontakte spielen aber heute auch noch eine wichtige Rolle. Die Redaktionen versuchen dann natürlich immer so ein kleines bisschen die Pfote drauf zu halten, dass die Leute ja das in die Kontaktbücher der Redaktionen eintragen, die natürlich alle digital geführt werden, damit Menschen, die vielleicht auch mal eine Redaktion wechseln, die nicht mitnehmen, aber natürlich, man erkennt ja trotzdem Gesichter und Menschen haben Handys und haben da trotzdem Telefonnummern einfach reingespeichert und können die anrufen, egal bei welchem Arbeitgeber sie beschäftigt sind. Und ich denke, das ist heute irgendwie volatiler, weil es einfach viel, viel, viel schneller geht und man dann nicht nach einer Quelle noch sucht oder so, sondern man im Zweifel SMSen bekommt, noch während ein Gremium läuft, in dem gerade wichtige Dinge besprochen werden. Aber ein Kontaktnetzwerk ist dadurch vielleicht sogar noch wichtiger geworden, weil wer da noch schneller sein muss als die anderen, der braucht einfach jemanden, der im Gremium sitzt. Er hat einfach überhaupt gar keine andere Chance. Lass uns mal noch ein bisschen sprechen über ja, diese Entwicklung zum journalistischen Arbeiten und zum Rundfunkarbeiten. Das Büro war dann fertig. Wie ging es denn dann weiter?
Ich saß dann da drin und habe schon mit den Redaktionen mehr oder weniger Kontakt gehabt und telefoniert. Und das war 1973, kam dann der Redakteur, den ich aber schon kannte. Wir hatten uns schon bekannt gemacht. Er ist mal nach Brüssel gekommen und wir konnten ganz gut miteinander. Und wir haben das ja dann gemeinsam wie die Pioniere ein bisschen aufgebaut. Das heißt, irgendwann nach einer Weile bekamen wir dann so große Bandmaschinen, und zwar zwei Stück, damit man auch O-Töne schneiden konnte oder so. Wenn wir nicht genügend beliefert wurden, haben wir sogar diese Bänder mit Tesafilm geklebt, weil manchmal das Klebeband ausgegangen war.
Ich finde da allein schon dieses Sitzen im Büro und das Warten auf Lieferungen spannend. Das ist vielleicht ein Faktor, der den Journalismus auch so ein bisschen demokratisiert hat, dass ja heute das auch nicht erforderlich ist. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen, ich brauche kein Büro. Ist natürlich schön, wenn man eins hat, es erleichtert auch irgendwie an vielen Stellen das Arbeiten, aber in vielen Redaktionen ist es üblich, dass zumindest die freien Mitarbeiter auch das Büro fast nie von innen sehen, sondern fast alles in Anführungsstrichen von zu Hause, dort steht dann in der Regel ein eigenes Büro, aber halt so machen, und das bietet natürlich auch Möglichkeiten, dass die dazugehörige Technik erschwinglich und leicht zu handhaben ist. Ich brauche keinen Raum, in den ich zwei Bandmaschinen und ein Klebegerät stelle, sondern das habe ich einfach da auf meinem Computer. Das, ja, okay, ich muss das einmal kaufen, aber es hält sich preistechnisch zumindest ein bisschen in Grenzen. Und weiter geht's dann eigentlich gar nicht. Was ich in dem Zusammenhang noch ganz spannend finde, ist, dass diese Mobilität heute ja auch eine andere ist. Du musstest ja wahrscheinlich mit allen Leuten, mit denen du reden wolltest, auch mehr oder weniger im Raum sitzen, oder?
Es gab eigentlich von Belgien aus eine Leitung nach Deutschland. Die ging über einen Sternpunkt und der musste reserviert werden. Das heißt, dieser Sternpunkt, der bekam dann die Anfrage, da kommt die Leitung aus dem EU-Kommissionsstudio Brüssel. Über den Stern geht das dann nach Köln in das Deutschlandfunkstudio. Es war sehr schwer, mehrere Leute zusammenzuschalten. Das kam dann langsam und immer besser, so ist es nicht. Es gab auch dann irgendwann Diskussionsrunden, könnte man das nennen. Wenn sie in Brüssel aufgenommen wurden, hatten wir auch ja, die Teilnehmer am Tisch meistens.
Gerade, dass ich sowas anmelden muss, klingt ja, als hätten dann auch die Informationen häufig einfach auch deswegen länger gebraucht, bis sie zum Konsumenten, zum Medienkunden durchgedrungen sind. Ist das ein Nachteil oder Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, und das war wichtig, denn das gab einem auch Zeit, über bestimmte Dinge nachzudenken, manchmal was nachzulesen, besser zu recherchieren. Nicht immer so auf Teufel komm raus, da alles sofort rausjagen. Solche Sachen wie der Fall der Mauer, das wurde ja fast direkt übertragen, so könnte man sagen. Ich kann mich erinnern, es ist irgendwann mal vor Ostende eine Fähre gesunken. Und dann mitten in der Nacht dahin und dann standen wir dann da und haben geguckt, ob wir irgendwie Informationen bekommen.
Heute merkt man ja, dass gerade bei solchen Großereignissen häufig berichtet wird, obwohl es wenig gibt, dann sieht man so Sendungen, Brennpunkte mit der heißen Nadel gestrickt und wartet auf Informationen. Es gibt aber keine Informationen, keine gesicherten. Seriöse Medien teilen das dann auch mit, berichten allerdings trotzdem weiter. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil einerseits, das natürlich zu einer Aufbauschung dieser Themen führt, obwohl man überhaupt nichts darüber weiß. Andererseits ist das auch, glaube ich, wichtig, die Leute abzuholen, eben mit seriösen Informationen. Weil Social Media ja das Verbreiten von Falschinformationen und sowas viel, viel leichter gemacht hat, als das früher war. Und man die Menschen dann abholen muss, einordnen muss, was ist gesichert, was ist nicht gesichert, was wissen wir gar nicht. Und dass das aus einer seriösen Ecke kommt, ist, denke ich, unfassbar wichtig. Also ich bin mir da immer gar nicht sicher, ob ich das falsch oder richtig finde, wenn man sehr, sehr, sehr schnell reagiert, obwohl man wenig weiß. Ostende, da hast du eben schon davon gesprochen, ist ja eine Stadt in Belgien und um Belgien geht es auch in dem nächsten Lied von einem Künstler, den du bewunderst und das ist ein Song, du uns deswegen mitgebracht hast, Le Plapi von Jacques Brel, warum er?
Ich habe mich in diese Musik verliebt auf irgendeine Art und Weise, die teilweise sehr sozialkritisch ist, die Texte. Und Le Plapi, das ist Belgien, das ist eigentlich Flandern. Wenn man raus an die Küste fährt, ist das Land sehr flach und es gibt diese Kanäle und die Grachten und bringt so gut zum Ausdruck, was Belgien ist. Belgien ist sehr bodenständig und in Belgien kann und konnte man sehr gut leben. Es gibt Leute, die sagen, den Belgiern ist alles egal, aber das stimmt so nicht. Die Belgier leben und lassen leben.
Le Plapi von Jacques Brel, ein Musikwunsch von meinem am Telefon zugeschalteten, also fernmündlichen Gast Angelika Verhülst hier bei Come Together. Wir sprechen in dieser Sendung über Eindrücke, über Erfahrungen von Menschen an verschiedenen Stationen ihres Lebens und heute sprechen wir über Journalismus und was das mit einem Menschen vielleicht auch macht und wie der Mensch dann das wiederum verändert. Angelika, wir haben eben über die Bedeutung von Nachrichten, auch von aktuellen Nachrichten geredet und an der Stelle würde ich gerne mal zu einem Punkt ganz von Anfang zurückkommen. Du hast in Brüssel angefangen bei der Welt, also nicht direkt beim Deutschlandfunk und du hast erzählt, die Welt hat ihr Büro in Brüssel geschlossen und das, obwohl ja Brüssel im Laufe der letzten Jahrzehnte eigentlich immer wichtiger geworden ist, war das schon so der Anfang vom Abgesang auf Zeitungen und heute muss man ja fast sagen, auf Medien im Allgemeinen, werden die unwichtiger?
Ich glaube, die Welt hat damals insofern verkleinert, weil die hatten richtig ein großes Büro. Das heißt, wir haben da zu dritt oder zu viert gearbeitet und die haben dann reduziert und haben dann immer nur einen Mann geschickt, der von zu Hause aus arbeiten musste, weil es, glaube ich, mit der Auflage runterging und die Zeitung halt nicht mehr so bedeutend war wie vorher. Aber das Weltbüro war eines der ersten, denn es ist Ende der 50er Jahre, seitdem die EWG damals existiert. Und dann hat das so angefangen, dass sich die Medien dafür interessiert haben. Und das ist mit all den Jahren immer, immer größer geworden. Man darf nicht vergessen, wir haben hier in Brüssel auch die NATO. Es gab immer eine internationale Presse hier, solange ich hier für die Presse gearbeitet habe. Und es gab ein Pressezentrum und dann bei den NATO-Gipfeln vor allen Dingen waren die Amerikaner da, es waren die Japaner da. Aber es wurde halt, Brüssel wurde immer größer. Die kleinen Büros in Brüssel sind auch irgendwann aus allen Nähten geplatzt und man hat dann irgendwann für meine Begriffe einen großen Fehler gemacht in Brüssel. Man hat dieses Europaviertel mitten nach Brüssel gelegt und hat dadurch diese Stadt nicht verschönert teilweise. Also zu Anfang zumindest, da gab viel Spekulation und man hätte besser dran getan, das vielleicht etwas außerhalb zu legen, um die Schönheit der Stadt zu erhalten. Vor allen Dingen die sehr, sehr schönen alten Häuser und alles, was dabei kaputt gegangen ist.
Seit einigen Jahren bist du ja in Pension, da kannst du dir das auch angucken, aber ich würde gern trotzdem nochmal bei diesem journalistischen Thema bleiben. Ist Journalismus in den letzten Jahren wichtiger oder unwichtiger geworden?
Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an, was man draus macht. Aber es ist wohl so, dass wenn es zu hektisch läuft und man wird ja heutzutage mehr oder weniger überschwemmt. Und wenn man nicht manchmal so einen Schritt zurückgeht und das Ganze von ferne ein bisschen betrachtet, dann kommt man gar nicht mehr klar damit oder so. Und ich denke, was heute allerdings hinzukommt, sind ja diese ganzen Medien, wie ob das nun Facebook ist, Twitter. Jeder ist sein eigener Journalist und meint, er müsste Dinge raushauen und bevor sie kontrolliert wurden zum Beispiel. Jeder Journalist lernt, glaube ich, am Anfang seiner Karriere, dass es auch eine Ethik gibt auf irgendeine Art und Weise, die man zu beachten hat, ohne dass dadurch jetzt irgendeine Berichterstattung verloren geht oder so, die gemacht werden müssen. Das meine ich gar nicht. Aber dass man ganz einfach Dinge ausgewogen, gut recherchiert und nicht sofort raushaut, nur um einen Scoop, wie man das so schön nennt, zu haben, den man womöglich dann hinterher sogar verteidigen muss, wenn zum Beispiel Dinge sehr ins Persönliche gehen oder so, dass man einfach sagt, musste das jetzt sein?
Oh ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Oder so das Gefühl von, das gehört sich nicht oder das hat sich gerade nicht gehört. Aber manchmal auch andersrum. Hast du das auch, dass du dann so da sitzt und dir denkst, jetzt frag doch und er tut's einfach nicht?
Man hat immer gut sitzen hier auf dem Sessel im Warmen, wenn man dann so etwas sieht oder hört, wo man sagt, warum fragst du das jetzt nicht? Aber das ist halt so, glaube ich. Wenn man so gearbeitet hat, dass man ja in dem Moment, wenn man das hört, auch eigene Ideen voranspricht, bindet oder so, dass man ganz einfach dann da rein will oder so. Genauso wie man, glaube ich, als ehemaliger Journalist eine Zeitung anders liest als jemand, der einfach nur die Zeitung konsumiert. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel manchmal so schlagzeilenmäßig bestimmte Dinge gelesen habe und mich dann anschließend erst hingesetzt habe, Beiträge wirklich in aller Ruhe, wenn sie länger waren, und das hat mir immer viel gebracht, die dann durchzulesen. Und heute habe ich das Gefühl, dass viele Menschen, Hörer, Zuschauer, Leser einfach das so konsumieren, dass sie eben vor allen Dingen Schlagzeilen haben wollen und dann eben noch drei Zeilen und meinen, sie seien damit informiert. Ich hätte, manchmal fehlt mir sowas. Ich hätte es gerne ein bisschen genauer gehabt. Man sollte eine Hintergrundberichterstattung nicht vernachlässigen, auf keinen Fall. Das ist ganz wichtig im Fernsehen, im Rundfunk und auch in den Zeitungen hat man es meistens sowieso. Da ist noch die Möglichkeit größer. Es gibt natürlich ein Problem, da die Welt so klein geworden ist und alles so nah an uns dran ist, ist alles Mögliche interessant und man will ein Maximum da reinpacken. Aber man sollte wenigstens so ein paar Sendungen, Fernsehen, Rundfunk, auch Zeitungen, die haben ja spezielle Seiten auch meistens dafür oder auch Sonderbeilagen oder was auch immer. Das finde ich immer am allerinteressantesten, sich da so ein bisschen mehr in bestimmte Themen reinzugraben. Also ich würde zum Beispiel auch, ich meine, okay, dann heißt es wieder, ich will keine Meinungsfreiheit, weil man Leuten irgendwie verbieten könnte, bestimmte Dinge rauszuposaunen. Aber das Internet ist, finde ich, kein Stammtisch, wo man seinen Nachbarn trifft oder seinen Kumpel trifft, mit dem man Bier trinkt und dann so einen Satz raushaut. Guter Journalismus ist was anderes.
Das Thema Meinungsfreiheit ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja einige Journalisten, Medienschaffende, Thomas Gottschalk, Jungs und prominentes Beispiel, auch wenn er selber schon etwas älter ist, die sagen, man darf heute auch gar nicht mehr über alles reden. Stimmt das deiner Meinung nach?
Es ist herbeigesponnen für meine Begriffe, denn ich habe das Gefühl, dass man noch nie so viel gesagt hat wie heutzutage oder sagen konnte wie heutzutage. Dass man sich zurücknimmt, dass man Leute nicht beschimpft und dass man höflich ist, ist eine andere Sache. Aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich bestimmte Dinge nicht sagen darf. Es gibt bestimmte Dinge, die würde ich nicht sagen, aus Höflichkeit, aus Rücksichtnahme, aus was weiß ich was. Aber ich darf sie sagen.
Ist vielleicht in dem Zusammenhang eine spannende Frage. Viele sagen ja heute, die Öffentlich-Rechtlichen gerade wären irgendwie gesteuert und da dürfte auch nicht mehr alles ausgesprochen werden. Du hast weit über 30 Jahre bei einem öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet. Hast du in all diesen Jahren einen Anruf bekommen, wo man dir verbieten wollte, über ein bestimmtes Thema auf eine bestimmte Art und Weise zu reden? Also aus deinem eigenen Haus?
Niemals. Niemals, niemals. Es gab Situationen, es wurde zum Beispiel, die Redaktion wollte einen Kommentar und sagte dazu, wir hätten gern, dass es in diese Richtung geht. Daraufhin hat sich der Journalist hier in Brüssel hat gesagt, tut mir leid, Sie müssen das schon mir überlassen, in welche Richtung mein Kommentar geht. Ich mache Ihnen gern Kommentar, aber Sie können mir hier nicht vorgeben, welche Meinung er zu haben hat. Meistens haben Sie sich entschuldigt. Der Kommentar wurde so gemacht, wie der Journalist ihn gedacht hat. Und er ist auch so gesendet worden. Ich habe es nie erlebt, dass irgendwelche Beiträge zurückgezogen wurden, weil irgendetwas gesagt wurde, weil sich da irgendein Politiker reingehängt hat. Es gab Politikeranrufe, die dann irgendwann sagten, ja, musste das sein oder so. Aber dann war es schon gesendet. Und dann erklärt man das. Und ja, das ist halt, das kann passieren. Aber dass uns gesagt wurde, was wir zu schreiben haben und nicht zu schreiben haben oder zu senden haben und nicht zu senden haben. Nein, das kenne ich nicht. Das hätte sich auch, glaube ich, niemand gefallen lassen.
Wir müssen in dem Zusammenhang noch über ein Thema sprechen, was irgendwie in aller Munde ist, von dem ich mir aber gar nicht sicher ist, ob es wirklich so wichtig ist, wie es viele Leute machen, wie es vor allem, ist mein Eindruck, die Gegner machen. Thomas Gottschalk hat sich ja in seinen Ausführungen auch schon in der letzten Wetten-Dass-Sendung mehrfach auch zum Thema Gendern geäußert. Ist das für dich ein Thema?
Mich hat keiner gezwungen zu gendern und ich würde nicht gendern, weil ich es auch zu Hause nicht tue. Aber ich habe auch eine Sprache gelernt, in der man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, in der man sagt, Ärzte und Ärztinnen, wir haben normalerweise für alle Worte, die männlich sind, auch ein weibliches Wort. Und ich sage mir immer, so viel Zeit muss sein, dass man das beides ausspricht. Ich habe kein Problem damit, dass andere das tun. Ich diskutiere darüber auch nicht in dem Sinn. Die können das gerne machen. Ich selbst muss es ja nicht tun. Ich finde, das ist kein Thema.
Ich finde das auch wirklich immer wieder lustig in dem Zusammenhang. Ich habe ganz, ganz, ganz oft mitbekommen, dass Kollegen, die gendern, Post bekommen haben, E-Mails bekommen haben, Nachrichten irgendeiner Art und Weise bekommen haben, Kommentare, bitte lass das doch. Das bitte kann man sich manchmal auch wegdenken, die waren teilweise sehr beleidigend. Und andersrum habe ich das noch nie festgestellt, auch bei mir nicht. Ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand auf jemanden oder mich zugekommen wäre und gesagt hätte, bitte gendere oder bitte fang damit an.
Ist mir auch noch nicht passiert. Das stört mich auch im Prinzip nicht im Radio. Ich stelle es manchmal fest, dass es gemacht wird. Aber es ist für mich kein Aufreger. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe auch noch nie zu jemandem gesagt, hör auf zu gendern.
Ich auch nicht.
Denn das ist seine Sache. Wenn er das möchte, kann er das gerne tun.
Der schönste Mann von Wien. Ja, eine kleine Tour durch die europäischen Hauptstädte. Heute das letzte ein Wunsch von mir. All dieweil ich ja so einen kleinen Faible für Austropop habe. Wir gehen aber erstmal zurück nach Brüssel mit einem Umweg über das kleine Thüringen. Denn wir müssen mal ein ganz kleines bisschen drüber reden, was wir eigentlich machen, worum sich unser Metier Angelika den ganzen Tag dreht. Und das ist ja in der Regel sehr viel Politik. Hier mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Lokalkolorit, aber Politik spielt natürlich eine große Rolle. Und wenn man dann hier in Thüringen ist, dann ist man in einem Land, das national und auch international in den letzten Jahren öfter mal mit kleinen und großen Krisen und Skandalen aufgefallen ist. Und ich glaube, viele Leute hatten schon öfter den Eindruck, dass das, was im Thüringer Landtag zum Beispiel passiert, ich erinnere an die Kemmerich-Wahl, eher einem Zirkus gleicht. Auf EU-Ebene gibt es dafür fast ein Wort, nämlich den Brüsseler EU-Zirkus. Würdest du sagen, das ist wirklich ein Zirkus, der da stattfindet?
Ja, es wird immer als Zirkus beschrieben, aber ich bin damit groß geworden, wenn ich das so sagen kann. Für mich war das eigentlich kein Zirkus. Ich finde es wichtig. Für mich ist dieser europäische Gedanke auch weiterhin sehr wichtig. Was hinzugekommen ist, ist natürlich, dass in dem Moment, wo Institutionen sich aufbauen irgendwo und deren Stimme gehört wird, dann auch sich Lobby ansiedelt und alles Mögliche hier gemacht wird, um Meinungen zu beeinflussen in jeder Beziehung oder Entscheidungen vor allen Dingen zu beeinflussen. Das kann man schon vielleicht als Zirkus beschreiben. Ob es wirklich Zirkus ist, weiß ich nicht. Ich habe große Achtung vor diesen Institutionen. Das sind alles sehr, sehr intelligente, hochgebildete Leute aus vielen, vielen Teilen in unserem Europa, die sich bemühen, im Grunde das ein bisschen besser zu machen. Und ich habe immer gesagt, ich persönlich, ich hätte nichts gegen eine europäische Regierung. Die wäre, glaube ich, gerechter als das, was teilweise heute passiert. Und ich kann auch Leute nicht verstehen, die diese EU zerschlagen wollen. Ich denke, es gibt einen neuen Nationalismus heutzutage, fast allen Ländern. Man ist davon ausgegangen, dass eine Demokratie immer weitergeht, ohne dass sie gefährdet ist in dem Sinn. Man ist davon ausgegangen, dass Demokratie eine logische Sache ist. Und als es noch 6 Länder waren, ganz am Anfang, hat man sehr viel Rücksicht vor allen Dingen auf die kleinen Länder genommen, weil die sollten eben auch ein Mitspracherecht haben. So ein kleines Land wie Luxemburg, das kleiner ist als das Saarland, sollte genauso gleichberechtigt am Tisch sitzen. Und hinzu kommt, dass eben trotz Demokratie nicht alle einverstanden sind damit, dass es eine politische Union gibt. Schon bei der Währungsunion gab es ganz viele Probleme und gibt es auch noch, weil es eben Länder gibt, die nicht mitgehalten haben. Es gibt Probleme bei Sicherheit und Verteidigung, weil es ja einerseits die NATO gibt, aber jetzt, man hört es immer mehr, dass eigentlich Europa auch eine Verteidigung braucht und dass die NATO das alleine gar nicht stemmen kann.
Ja, ich denke, diese Form irgendwie auch der Achtung, ja, auch für kleinere Länder beziehungsweise für kleinere Akteure, wenn wir jetzt von Thüringen reden, die ist, ich will nicht sagen, völlig abhanden gekommen, aber da fehlt was. Das bemerkt man hier auch, wenn es zum Beispiel im Thüringer Landtag darum geht, wie Mehrheiten zustande kommen. Und früher war das ja üblich, dass dann gedoppelt wurde. Also wenn bei einer Fraktion jemand krank war, haben die anderen Fraktionen auch mit entsprechend weniger Leuten abgestimmt, um einfach in Streitfragen zumindest die eigentliche Besetzung des Parlaments wiederherzustellen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das nicht mehr, das ist ja in Thüringen schon Praxis, dass das halt so nicht mehr stattfindet, dass Mehrheiten sich dann auch gelegentlich mal ändern, dann fehlt da, glaube ich, einfach eine Wertschätzung. Einerseits natürlich für die Parlamentarier, für die Menschen, die da sitzen, aber andererseits auch für die Menschen, die diese Leute gewählt haben. Ich finde, da fehlt sehr häufig was. Ich drücke das mal so aus. Der Rest des politischen Klimas, ich denke, da sind wir wieder beim Thema Sprache. Da hat sich einfach viel verändert in den letzten Jahren. Ich behaupte jetzt mal nicht zum Besseren. Also es ist einfach viel aufgeladener geworden. Und ja, da gehen dann manchmal neben Anstand auch noch weitere Dinge verloren, die ein System oder eine Idee erhalten und die dafür zuständig sind, dass die Menschen auch dahinter stehen. Du hast ja gesagt, dass Demokratie, man hat früher gedacht oder man hat zumindest nach dem Krieg gedacht, das geht einfach immer so weiter und so ist es halt nun mal nicht. Und ich denke, Menschen und ihre Ideen darf man dann auch nicht endlos verprellen. Sonst fangen die irgendwann an, sich abzuwenden. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage für zum Schluss, was Journalismus dazu beitragen kann. Ich denke, die stelle ich dir mal nach der nächsten Musik, nämlich wieder Musikwunsch von mir. Eines meiner Lieblingslieder, einfach weil ich es sehr, sehr mag, von Eric Clapton, Layla. Layla von Eric Clapton gegen Ende dieses Come Together hier, der Sendung, in der wir diskutieren und Ideen austauschen. Menschen, die vielleicht Dinge noch vor sich haben oder Dinge schon hinter sich haben, die andere Leute im Moment sehr bewegen. Angelika, du bist mein heutiger Gast. Du warst Journalistin in Brüssel, Radiojournalistin. Ich bin Journalist relativ jung und wir sprechen über das, was sich verändert hat. Und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben heute drüber geredet, wie sich Journalismus anpassen musste, vielleicht noch weiter anpassen muss, was sich getan hat. Was glaubst du, muss Journalismus machen, damit er relevant und anständig bleibt?
Uff, das ist eine schwierige Frage, aber ich finde, das Einzige, was möglich ist, ist im Grunde eine korrekte, recherchierte, gut recherchierte Berichterstattung, dass man alles Mögliche aufgreift und immer wieder und immer wieder und gegen Wind und Wetter, gegen Social Media und alles. Also das nimmt Formen an, die gar nicht mehr zu bezwingen sind auf irgendeine Art und Weise. In dem Maße, in dem man heutzutage mit künstlicher Intelligenz alles Mögliche den Leuten in den Mund legen kann, es wird schwierig. Also es wird wirklich sehr schwierig und es wird immer schwieriger werden, die Spreu vom Weizen zu trennen, würde ich mal sagen.
Ich denke, das ist auch der Punkt, wo Journalismus für die Zukunft oder in der Zukunft irgendwie ansetzen kann, weil durch die digitalen Möglichkeiten verlässliche Wahrheit viel wichtiger wird. Die wird aber sehr viel mit Ruf zu tun haben. Vermeintlich objektive Fakten nur zu liefern, weiß ich nicht, inwieweit das in Zukunft noch was bringt, weil man kann ja dann ganz viel verändern, verfälschen im Grunde. Und ich denke, da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man immer, natürlich bei der Wahrheit bleibt, aber auch informiert bleibt, dabei bleibt und dahinterher bleibt, dass man eine Glaubwürdigkeit aufbaut, dass Menschen wissen, hier ist ein Akteur, dem kann ich nicht bedingungslos, das sollte man nie, aber dem kann ich glauben, was er sagt, dem kann ich glauben, dass er das ernst meint, dass er das ehrlich meint und dass er alles getan hat, um da bei der Wahrheit zu bleiben, wenn er mir irgendwas erzählt. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, irgendwie, um den Journalismus in die Zukunft zu führen. Ich denke allerdings, man sollte das Social Media nicht außen vor lassen. Also ich glaube, viele Menschen, die werden halt so erreicht. Das ist nun mal die Welt. Die können wir nicht ändern und da müssen wir durch. Und es wäre ja auch ein Drama, wenn wir die Leute, die dort unterwegs sind, verlieren würden, finde ich. Also wenn die Leute, die auf Social Media unterwegs sind, sich, ja, man die ausliefern würde, diesen, soll man die Menschenfänger nennen, also Leuten, die halt einfach massiv Fake News zum eigenen Vorteil verbreiten, das haben die Menschen in meinen Augen nicht verdient. Angelika, ich danke dir fürs Gespräch. Ich darf dich verabschieden, wieder zurück in den Ruhestand sozusagen nach dieser kleinen kurzen Pause im Radio und schlage vor, wir beschließen diese Sendung